Herzlich willkommen hier bei Offenbart zu einem neuen Interview mit einem ganz besonderen Gast, über den ich mich ja sehr freue. Und wir haben länger darum gerungen, dass es klappt, dass er hier bei uns ist. Und daher ein ganz besonders herzlich willkommen, Markus Rode, hier bei uns bei Offenbart.
Danke.
Markus, normalerweise stelle ich meine Gäste immer vor, der mich so ein bisschen was sagt zu dem, wer sie sind, wo sie herkommen. Jetzt bin ich bei dir mit Daten eher vorsichtig und kannst dir vorstellen, warum?
Nicht wirklich. Ich bin ja kein Untergrundchrist, ja?
Ach so, okay. Aber ist es dort, wo du arbeitest, ist es doch eigentlich so eher so gefährlich, mit Daten von sich preiszugeben, oder nicht?
Also von mir selbst eigentlich nicht. Wir haben natürlich sensible Themen und wir haben natürlich auch unseren Dienst in sehr sensiblen Gebieten, man kann sagen gefährlichen Gebieten dieser Welt. Aber es gehört ja dazu, dass wenn man Öffentlichkeitsarbeit macht und für verfolgte Christen spricht, muss man sich natürlich auch outen. Ja? Und outen heißt natürlich nicht alle Daten preisgeben, aber Name, das ist wirklich mein echter Name, mein korrekter Name, okay. Markus Rode. Und insofern, wenn ich in Länder reise, dann reise ich auch dorthin, weiß aber gleichzeitig, das Sensible ist mehr, dass die Christen vor Ort in Gefahr kommen, wenn ich zu bekannt bin. Und deshalb kann ich in einigen Bereichen, in einige Länder nicht mehr reisen, weil die Gefahr zu groß wäre für die Christen, mit denen ich mich treffe, für unsere Netzwerke.
Aber das heißt jetzt so, für dich selbst besteht eigentlich kein Risiko, dass wenn man jetzt wissen würde, okay, wer du heißt oder wenn man wissen würde, wo du wohnst, würde eigentlich jetzt keine direkte Gefahr bestehen.
Naja, das kann man natürlich nie sagen. Also ich würde nicht sagen, dass ich ein Freund bin von islamistischen radikalen Organisationen. Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die nicht begeistert sind von dem, was ich mache. Aber ich fühle mich geborgen in einer Berufung und glaube auch, dass Jesus mich beschirmt, unsere Familie beschirmt und bewahrt. Und ich bin auch von Natur aus kein ängstlicher Mensch. Insofern bin ich da relativ freigesetzt.
Sehr gut, ja. Ja, wahrscheinlich, wenn du ängstlicher Mensch wärst, wärst du wahrscheinlich hier in einer sehr ungünstigen Position. Denn du bist, jetzt darf ich es ja sagen, du bist bereits seit 20 Jahren bist du der Leiter von Open Doors Deutschland. Und Open Doors, eine Gesellschaft, die sich für die verfolgten Christen weltweit engagiert und einsetzt. Jetzt bin ich zum allerersten Mal mit der Organisation von Open Doors in Kontakt gekommen, mit dem mir vor vielen Jahren, irgendwie so als Jugendlicher, wurde mir das Buch geschenkt, Der Schmuggler Gottes. Das heißt, ihr schmuggelt Bibeln.
Also zumindest war das einer der besonderen Bedürfnisse der verfolgten Christen zur Zeit, als Bruder Andrew, als Gründer, das war 1955, das erste Mal Polen besuchte und feststellte, da gibt es Christen, die unter Verfolgung leiden und die keine Bibeln haben. Und somit begann erstmal diese ganze Arbeit mit der Frage natürlich immer wieder, was braucht ihr? Und damals waren Bibeln absolute Mangelware hinter dem eisernen Vorhang. Und dann hieß es, bitte bring uns Bibeln mit. Und so kam dann eben Bruder Andrew mit einem VW Käfer Bibeln geschmuggelt. Das Schmugglergebet gebetet, Herr, du hast blinde Augen sehend gemacht, jetzt mach sehende Augen blind an den Grenzübergängen, hat er auch getan. Und dann kam irgendwann dieses Buch raus, Der Schmuggler Gottes. Also schmuggeln wir heute noch Bibeln? Ja, wir bringen noch Bibeln in Länder, wo Bibeln nicht erlaubt sind. Aber wir haben mittlerweile ein wesentlich weiteres Gebiet an Unterstützung für Christen in Verfolgung, immer nach der Situation, in der sie gerade sind.
Aber das heißt, es gibt es noch bis heute, dass wirklich das verfolgte Christen auch sagen, bitte bringt uns zuerst wirklich das Wort Gottes.
Ja, das gibt es tatsächlich noch. Natürlich ist man heute zusätzlich kreativer. Man hat die Möglichkeit, Bibeln in bestimmten digitalen Formen in kleinerer Ausprägung zu bringen. Ja. Ich habe mal Bibeln rübergebracht in ein islamisches Land. Das waren sogenannte Solarbibeln. Okay. Und weil die Menschen, die dort gelebt haben, in der Wüste keine Steckdosen hatten und die auch nicht lesen konnten, die waren praktisch Analphabeten, aber waren zum Glauben an Jesus gekommen. Und dann hatten sie also diese Solarbibeln, sie konnten in der Sonne das Wort Gottes hören und konnten dann immer weiterklicken und somit gab es eine andere Form der Bibel.
Wow, okay. Oh, das ist wirklich kreativ. Das heißt, Also solche Sachen macht ihr. Oder stell mal vor, was kann man sich vorstellen für jemand, falls es noch jemand bei uns gibt, bei Offenbar zuerst mal zuschaltet und jetzt denkt, Open Doors habe ich noch nie gehört. Okay, Bibelschmuggel macht ihr, was ist so euer Auftrag, was ist so eure Vision, die ihr habt?
Also die Vision, und das ist ja das Entscheidende, kommt aus der Berufung von Bruder Andrew, zu stärken, was abzusterben droht. Und damit ist die Gemeinde gemeint, die eigentlich unsichtbar, zumindest aus dem Blickwinkel der westlichen Christen ist, die verfolgten Geschwister. Mhm. Und unser Auftrag ist es, sie zu stärken im Glauben, damit sie Evangelisten sind in einer Umwelt, in einer Situation, in der sie verfolgt werden und extremste Verfolgung auch erleben, dass sie ermutigt werden im Glauben und dass sie ein Licht sein können in der Umgebung, in der sie leben und wo sie auch massive Verfolgung auch erleben. Und dieser Auftrag, der geht weiter, aber die Verfolgung nimmt zu, das muss man auch sagen, und deshalb brauchen wir sehr viel Gebet und sehr viel Weisheit, wie können wir dieser Gemeinde, diesen Geschwistern, die zu uns gehören, in der Zukunft helfen, wo Kontrolle, digitale Überwachung, viele Themen immer schwieriger werden, selbst sogar das Thema Geldtransfers extrem schwierig wird, weil das gesamte Bankensystem natürlich nicht mehr bereit ist, auch Hilfsgelder in diese Länder einfach zu überweisen. Also wir müssen sehr viel Kreativität, sehr viel Weisheit, sehr viel Gebet haben, um unseren Geschwistern heutzutage zu helfen.
Okay, das hört sich wirklich sehr herausfordernd und komplex an und auch ja, viel auch Mut und Weisheit, auch hier wirklich gute Wege zu finden. Ne?
Ja.
Du sagst gerade, die Verfolgung nimmt zu. Ich habe mal nachgeschaut, ihr habt 2016, habt ihr gesagt, dass in etwa 100 Millionen Christen verfolgt werden. Ab 2017 hieß es dann 200 Millionen und nun inzwischen sprecht ihr von 360 Millionen. Und ich habe auch gelesen, so, dass ihr allein für diese Steigerung der Zahlen sehr, sehr viel Prügel kassiert habt. Wie kommt das zustande? Einerseits diese Zahlen und auf der anderen Seite die Prügel, die ihr kassiert habt.
Ja, also Prügel kriegen wir übrigens immer irgendwie, weil ich habe immer gesagt, wer in Bewegung ist, im Tempo hat, der hat auch Gegenwind. Mhm. Das ist normal. Damit müssen wir leben, damit leben wir auch. Zahlen sind ja immer diskussionswürdig. Mhm. Und bei uns geht es mehr um Kategorien, um Größenordnung, weil es wird nie eine genaue Zahl geben. So viele Christen genau gibt es heute, so viele Christen genau werden verfolgt, das leuchtet jedem ein. Wir hatten aber damals, das war genau diese Zeit um den arabischen Frühling. Mhm. Es hat in der Welt massive Veränderungen gegeben in diesen Jahren. Und zwar ist der IS damals tatsächlich Kalifate gegründet im Irak, in Syrien. Und es hat eine enorme Welle von Verfolgung gegeben. Es ist in Indien ein neues Maß an Verfolgung aufgebrochen mit vielen, vielen Millionen von Christen. Und wir haben damals nach dieser Dynamik, die da stattgefunden hat, ein Update gemacht. Das heißt, wir mussten ein Update machen. Mhm. Und wenn wir jetzt mal sagen von 100 Millionen auf 200, dann haben wir das natürlich erklärt. Wie kann das sein, dass es einen Sprung gibt? Das war natürlich nicht von einem Jahr auf das andere, sondern das war ein Update, was sich im Rahmen dieses arabischen Frühlings zusätzlich mit der Situation des IS, die über diese ganze Welt eine neue Welle an Verfolgung gebracht hat, natürlich viel mehr Menschen betroffen waren als vorher. Und somit haben wir ein Update gemacht und nicht ein jährliches Zählen. Das ist viel zu aufwendig, das schaffen wir nicht. Also wir müssen immer wieder Updates machen.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Weil habt ihr wirklich in allen Ländern irgendwie, genau, also Leute, die zählen, kann es ja nicht sein, aber wie kommt sowas zustande? Also am Ende ist ja auch so, wo ihr jedes Jahr rausbringt, den Weltverfolgungsindex, wo so die Zahlen zusammenfließen, aber wie kann man sich das vorstellen? Also wie arbeitet ihr, dass sowas zustande kommt?
Ja, also zum einen, was jetzt die Zahlen der verfolgten Christen betrifft, vielleicht erstmal vorab, wir sprechen heute von circa 360 Millionen Christen, die einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung unterliegen. Und in den ersten 50 Ländern des Weltverfolgungsindex sind es rund 312 Millionen, die unter einem sehr hohen bis extremen Maß an Verfolgung leiden. Das sind Menschen, die unter 737, jetzt auch als Kategorie, Millionen Menschen leben. Also in diesem Sinne Nein, das sind Christen. 700, okay, Entschuldigung, ja, nicht Menschen. 737 Millionen leben in diesen Gebieten.
In diesen 50, davon, in diesen 50 Ländern?
Christen, genau. Okay, ja. Und davon sind rund 312 Millionen, die unter einem sehr hohen bis extremen Maß an Verfolgung leiden. Das zeigt, es ist schon eine sehr hohe Quote. Und diese Zahlen unter anderem kommen natürlich auch von Quellen, World Christian Encyclopedia, da gibt es Werke, die das versuchen zu kategorisieren. Mhm. Also wir gehen nicht hin und zählen durch. Aber wir sind in Gebieten tätig, wo zum Beispiel niemand so richtig Zugang hat. Und da wissen wir, wie viele das sind. Mhm. Deshalb veröffentlichen wir auch nicht runtergebrochene einzelne Statistiken, weil wir nicht wollen, dass Menschen sagen, ja, ach, da sind so und so viele Christen in Afghanistan oder so. Das würde der Sache nicht helfen. Mhm. Genau genommen ist der Weltverfolgungsindex dennoch eine Primärerhebung. Also jedes Jahr, und es ist weltweit die einzige, die es gibt, wo wir jedes Jahr christliche Netzwerke, natürlich unter Einbeziehung von Experten, von unserer World Watch Unit, das sind Mitarbeiter, die in den verschiedenen Gebieten diese Aufgabe haben, das alles zusammenzuführen und zusammenzutragen. Da sind wir jedes Jahr aktiv. Das ist eine sehr umfassende Arbeit. Die geht auch nur, weil wir eben seit vielen Jahren in diesen Ländern im Untergrund auch arbeiten und natürlich auch einen Zugang haben zu den Untergrundchristen.
Die auch dann Vertrauen zu euch und zu euren Mitarbeitern und Kontakten auch dann haben.
Ganz genau. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du nennst. Ohne Vertrauen wäre so eine Sache überhaupt nicht möglich. Und deshalb ist es auch eine sehr sensible Arbeit. Aber sie ist mittlerweile, was jetzt die Methodik betrifft, ist es hier sehr ausgereift, weil für uns war natürlich schon die Frage, wie bildet man eine Rangliste? Mhm. Ja. Und da muss man Kriterien finden. Und wir haben als Kriterien für diese Rangliste einfach gesagt, wir müssen schauen, wie ein Christ in diesem Umfeld von Verfolgung lebt, und zwar in den verschiedenen Bereichen seines Lebens. Angefangen, wir untersuchen das Privatleben, das Leben in der Kirche, das kirchliche Leben, wie viel Freiheit gibt es da? Dann gibt es das Leben in der Gesellschaft. Was heißt es, wenn du Christ bist in Indien und du darfst zum Beispiel nicht mehr an den Brunnen? Mhm. Oder das Leben im Staat ist auch ein wichtiges Thema. Und das allgemeine Level, gibt es überhaupt da in diesem Staat Religionsfreiheit? Und dann untersuchen wir noch die Gewalttaten. Das heißt, aus diesen verschiedenen Kriterien heraus bilden wir, ich sag mal, ein Punktesystem.
Okay.
Und diese verschiedenen Lebenssphären und Bereiche, die bilden dann letztendlich die Position eines Landes im Weltverfolgungsindex ab.
Okay, also auf jeden Fall eine komplexe Arbeit hinten dran, ne?
Ja, ja, richtig.
Jetzt will ich mal auf ein konkretes Punkt auch kommen. Als ich hergefahren bin zu unserem Gespräch, habe ich im Radio gehört von einem Bericht von Hindu-Nationalisten, die in Indien wieder ein christliches Dorf angegriffen haben und die Kirche dort niedergebrannt haben. Und jetzt hört man das im Radio und genau, mir war auch so direkt der Gedanke, wie geht man mit einem solchen Hass um als Christ in Indien, der dort das tagtäglich erlebt?
Ja, und das ist genau das letztendlich, was den Unterschied macht. Wenn man in einem Land lebt als Christ und erlebt jeden Tag diese massive Verfolgung. Und was noch schlimmer ist, muss ich auch dazu sagen, es ist ja nicht nur so, dass zum Beispiel Hindu-Nationalisten Christen zusammenschlagen, Kirchen niederbrennen, sondern sie werden in der Regel kaum bestraft. Das ist eben auch ein Ziel der hindu-nationalistischen Regierung von Präsident Modi, der deutlich macht, jeder Inder soll ein Hindu sein. Das ist sozusagen die Identität in Indien und deshalb dürfen andere dort nicht identitätsstörend sein und das sind die Christen.
Aber formal gibt es ja eigentlich sogar Religionsfreiheit in der Verfassung von Indien.
Das gibt es in vielen Ländern, in denen Christen massiv verfolgt werden. Das hat man alles so schön reingeschrieben. Ja, das sind politische Gründe. Aber es ist so, dass tatsächlich das auch artikuliert ist. Das Ziel ist, jeder Inder soll ein Hindu sein. Mhm. Und in dem Moment, wo natürlich, und das passiert in Indien, viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen, es sind eine ganze Ecke über 50 Millionen Christen in Indien, natürlich unter einem Volk, was weit über eine Milliarde ist, ist das nur noch trotzdem ein kleiner Teil.
Trotzdem absolut gesehen ist trotzdem eine große Zahl.
Also, es ist eine große Zahl, es werden immer mehr. Und wenn man dann eben solche Sachen hört, wie Christen zusammengeschlagen, geprügelt werden, dann muss man auch verstehen, dass zum Beispiel viele der Christen, die jetzt, das ist eine Erweckung, die da stattfindet, zum Glauben kommen aus den kastenlosen Bereichen. Es gibt ja ein Kastensystem in Indien. Und die Kastenlosen, die Dalits, die Unberührbaren, wenn ich jetzt hier ein Glas Wasser trinken würde, wird keiner mehr dieses Glas benutzen. Weil ich, wenn ich ein Dalit bin, ist das verschmutzt, es geht nicht mehr. Und diese Menschen, die finden ihre Identität in Jesus Christus als Königstöchter und Königssöhne. Und in dieser Identität, in Jesus Christus, erleben sie massivste Verfolgung, Schläge und natürlich auch diejenigen, die diese Menschen zu Christus führen. Und da ist die Kernfrage die, bin ich bereit, Sie wissen, dass das einen hohen Preis kostet, diesen Preis zu bezahlen? Und dann erlebe ich in meinen Gesprächen mit solchen Menschen immer wieder, wie sie sagen, Jesus hat mir die Kraft gegeben zu vergeben. Es ist ein Prozess. Und wenn man erlebt, dass die Kinder, die Töchter von Pastoren bewusst vergewaltigt werden, auch als Kinder, dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Man will die Identität in Christus zerstören, indem man an das Liebste geht, nämlich an die Familien selber. Und deshalb ist das Erste, warum diese Christen bitten, bitte betet für uns, damit wir im Glauben standhaft bleiben können. Denn das kann man nicht aus eigener Kraft bewältigen.
Wow. Jassi Erik hat in dem Vortrag bei uns bei Offenbar, hat er den Satz gesagt, Gott, unser Problem ist nicht die Verfolgung, sondern die Identität. Das ist eigentlich genau das, was du eigentlich so sagst, ja.
Es ist, die entscheidende Frage ist, wenn ich eine Identität habe, dann macht das mein Sein aus in allen Bereichen meines Lebens. Und wenn die Identität nur klein ist, also wenn ich sage, ja, ich bin ein bisschen christlich, dann bin ich relativ schnell dabei, das aufzugeben, das bisschen andere, für das andere vielleicht, was meine Identität mehr prägt, was mir wichtiger ist. Und das ist genau das, wo wir in diesem Spannungsfeld sind und auch verfolgte Christen in dem Spannungsfeld sind, wie lange können wir das aushalten? Besonders wenn Kinder, die eigene Familie angegriffen wird. Was heißt das? Wir fliehen oder wir bleiben? Oder ducken wir uns ab und gehen in den Untergrund? Und ich glaube, das ist das, warum dieses Gebet so wichtig ist, dass sie trotz dieser Verfolgung im Glauben standhaft bleiben und dennoch das Evangelium weitergeben können.
Ja. Von Bischof Ben Quashie habe ich gelesen, dass er darum ringt und sagt, er hat so, wie er die jungen Männern, die Christen sind, eigentlich ja, zur Ruhe rufen kann, dass sie nicht zu den Waffen greifen, sondern sagen, als Zeuge Jesu Christi das Unrecht zu erleiden, zu erdulden und sich nicht zu wehren. Ist das eine Herausforderung, dass, wo viele, die eigentlich dann sowas wie du sagst, wo sie drinstehen, dann...
Ja, es ist eine enorme Herausforderung und besonders, wenn man mit Menschen spricht, die schwer traumatisiert sind. Zum Beispiel, ich war in Nigeria gewesen und da waren gerade kurz zuvor Massaker gewesen. Da sind über 2000 Christen umgebracht worden, hauptsächlich Männer. Viele Pastoren, Kirchenleiter. Und dann kommen die jungen Menschen, die jungen Männer und sagen, das können wir nicht zulassen, dass wieder diese Islamisten oder Fulani-Islamistische in die Dörfer kommen und uns ermorden. Wie lange wollen wir das noch aushalten und zuschauen? Und ich habe mit Pastoren gesprochen, die gesagt haben, es ist für uns eine der großen Herausforderungen, diese jungen Männer, die Schutz ausüben wollen für ihre Familien und die das alles mit ansehen mussten, was da geschehen ist, wirklich davon abzuhalten, dass sie Waffen nehmen und auch zurückschießen. Und deshalb machen wir in vielen Ländern dieser Welt auch sogenannte Mutig gegen den Sturm-Seminare, die heißen Standing Strong Through the Storm. Wie können wir in solchen Situationen Christen vorbereiten, dass, wenn Verfolgung kommt, dass sie in einer anderen Art und Weise eben darauf reagieren, als das Erste, was man sagt, ich muss mich rächen, ich möchte sofort zurückschlagen. Und das ist etwas, was wirklich nicht einfach ist. Wer heute sagen würde, es ist leicht, es ist doch ganz einfach, Christen, die in Verfolgung sind, das sind Helden. Nein, sie sind keine Helden, sie sind Menschen wie du und ich. Und sie sind genauso herausgefordert mit solchen Dingen wie Bitterkeit, dass Hass aufkommt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir für sie beten, denn sie brauchen einfach diese geistliche Stärkung, weil das ist ein geistlicher Kampf. Es ist nicht nur ein Kampf mit Waffen, es ist ein geistlicher Kampf, der genau genommen gegen Jesus Christus selbst geht, gegen die Identität Christus in mir und in dir.
Zum Abschluss, wenn jetzt von unseren Zuschauern, die wahrscheinlich die allermeisten in Deutschland sind, deutsche Gemeinden gehen und man oft gar nicht Kontakt hat. Also ich glaube, es gibt nur sehr wenige, wo wirklich auch dann Geflüchtete, die hierher kommen, sind, auch dann ja auch dann der Kontakt da ist zu einer traditionellen deutschen Gemeinde. Was kann man tun? Wie kann man irgendwie so das konkret auch irgendwie einen Blick nehmen oder irgendwie sich auch da ja auch irgendwie vielleicht auch konkret irgendwas unterstützen für Christen? Oder gibt es überhaupt Möglichkeiten, wie man sie konkret unterstützen kann?
Hier in Deutschland,
genau, also
die,
aus Deutschland heraus,
Christen weltweit. Mhm. Ja, also natürlich, das Erste, worum verfolgte Christen bitten, ist, bitte betet für uns. Aber das, was ich als wichtig erachte, ist, dass man überhaupt erstmal weiß, es gibt sie. Mhm. Dass man sich beginnt, für sie zu interessieren. Mhm. Und wir tragen Informationen der verfolgten Christen zusammen. Der Weltverfolgungsindex ist eines der Instrumente, um einfach dieses Thema mal an die Oberfläche zu bringen, denn sie können selbst nicht für sich sprechen, weil sie in diesen Ländern ja abgeschottet werden. Und dann ist es wichtig, dass wir erstmal starten mit Gebet, weil wenn ich anfange zu beten, fange ich an, mich mit ihnen zu identifizieren. Mhm. Sie sind Teil des Leibes Christi und wir gehören zu ihnen, wie sie zu uns. Und dann geht es um die Frage, wie können wir ihnen helfen? Wie können wir sie ermutigen? Mhm. Und was ich immer wieder auch spannend finde, das kann jeder tun, eine Ermutigungskarte zu schreiben. Mhm. Wir bieten an auf unserer Webseite, dass man zum Beispiel eine Ermutigungskarte schreiben kann an Christen, die in besonders herausfordernden Situationen gerade sind. Mhm. Und auf meinen Reisen nehme ich diese geschriebenen Ermutigungskarten mit.
Okay.
Und dann verteilen wir die. Ich war letztes Jahr in zwei Ländern. Und wenn man die begeisterten Gesichter sieht, die Tränen, dass die Menschen sagen, was, da sind Christen, die uns nicht vergessen haben, die für uns einstehen, die für uns beten. Und wir haben da sogar noch die Fotos drauf von den Christen, okay, die so ein Schild halten. Wir beten für euch. Aber es reicht allein schon. Und wenn man ein Bibelwort gibt oder irgendetwas, dann ist das, als ob die Sonne aufgeht mitten in diesem Druck von Verfolgung. Und das sind viele Möglichkeiten, wo man wirklich unterstützen und helfen kann.
Also es ist wirklich eigentlich vor allem das Erste, sozusagen das Herz zu teilen, das Herz zu öffnen und wirklich zu wissen, es sind meine Brüder, meine Schwestern, die in der Verfolgung sind und ich nehme sie wahr und ich begegne ihnen auch als Bruder und Schwester und ja, leide mit.
Ganz genau. Und das ist eben auch das, was die Gemeinden betrifft, mhm, in Deutschland. Wir sind eben nicht nur für uns da, mhm, sondern Leib Christi ist eben größer. Es gibt den Mikrokosmos und dann gibt es eben das, was Jesus als Leib Christi bezeichnet. Und da meint er nicht die kleine Gemeinde am Ort, sondern er meint wirklich, dass wir füreinander einstehen. In der Bibel heißt es, die einen wurden verfolgt, die wurden geschlagen, die wurden geprügelt, gequält und die anderen, und das sind wir, standen zu ihnen. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten in Hebräer.
Ganz, ganz herzlichen Dank wirklich für das, was du, was ihr als ganzes Team auch bei Open Doors tut, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit wirklich. Und ja, von Herzen wirklich Gottes reichen Segen im Dienst unserer verfolgten Geschwister, für unsere Geschwister und auch, ja, auch hier auch stellvertretend für die Christen in unserem Land, dass ihr dort auch ein Licht sein dürft für unsere verfolgten Geschwister. Ganz, ganz herzlichen Dank für euren Dienst.
Danke.
Und vielen Dank, dass du da warst. Und ich hoffe, euch bei Offenbar hat es auch das Thema vielleicht so ganz Neueres ins Bewusstsein gerufen, was es bedeutet, wirklich sich mit dem Thema Verfolgung zu beschäftigen. Und ja, ich lade euch ganz herzlich ein, auch zum Vortrag von Markus Rode. Und dann findet ihr auf unserer Homepage noch ganz andere Vorträge, zum Beispiel auch von Jesse Erik oder von Harshit Singh, die auch genau zu diesem Thema auch sprechen. Und Harshit Singh, der selbst auch in Indien Pastor ist, wo wir es davon hatten. Also ganz herzliche Einladung auch, dass ihr diese Videos euch auch anschaut und somit ein Bewusstsein dafür auch kriegt, für unsere verfolgten Geschwister weltweit. Euch alles Gute, guckt gerne wieder rein, abonniert den Kanal von Offenbar, teilt auch gerne das Video hier und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Gottes Segen euch.